Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt sie ihr Volker Niggewöhner. Auf die arabische Halbinsel zur Geburtsstätte des Islam wollen wir sie heute führen. Dort war christliches Leben für Jahrhunderte fast ausgestorben. Jetzt aber leben dort viele christliche, vor allem auch katholische Gastarbeiter. Und mit ihrem Seelsorger Bischof Paul Hinder aus der Schweiz wollen wir heute sprechen. Er wird uns gleich telefonisch aus Abu Dhabi zugeschaltet sein. Grüezi, Herr Bischof Hinder, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Herr Bischof, Sie haben 2005 die Leitung des Apostolischen Vikariats Arabien übernommen, das mit 3 Millionen Quadratkilometern eine der flächenmäßig größten Diözesen der Welt war. War deshalb, weil es eine neue Regelung gibt, über die wir dann später noch sprechen werden. Zu den Ländern, die sie betreuten, zählten 6 Staaten der arabischen Halbinsel und in einigen dieser Staaten, vor allem im Jemen und Bahrain, aber auch in Oman und selbst in Saudi-Arabien, ist es infolge der Gärung in der arabischen Welt zu Protestaktionen und sogar zu Kämpfen gekommen. Wie ist denn die Lage jetzt im Jemen, wo die Auseinandersetzungen wohl am heftigsten waren?
Ja, also die Situation in Jemen, die kann man ja fast jeden Tag in der Zeitung nachlesen oder am Fernsehen auch davon hören. Das ist nach wie vor sehr kritisch. Ich bin natürlich regelmäßig im Kontakt, soweit das rein technisch möglich ist, mit unseren Leuten in Sanaa oder auch in den anderen Städten, wo wir kleine Gemeinschaften haben. Im Moment weiß ja niemand genau, wie das ausgeht, aber der Priester zum Beispiel, der in Thais tätig ist, der hat mir kürzlich gesagt, dass er Mühe hatte, zu seinem Haus zu kommen oder einmal gar nicht hingehen konnte wegen der Auseinandersetzungen, die auf der Straße stattfanden. Wie das Ganze endet, weiß, wie gesagt, niemand im Moment. Ich kann nur hoffen, dass die Bemühungen um eine Stabilisierung des Staates, der nun wirklich eine schwierige Geschichte hat seit Jahrzehnten, dass diese Bemühungen am Ende doch von Erfolg gekrönt sind.
Es gab ja unterschiedliche Länder, in denen sich die Proteste entzündeten. Waren die Motive denn ähnlich oder war das einfach nur wie so ein Flächenbrand mit ganz anderen Ansätzen?
Ja, es gibt sicher innere Bezugspunkte, die einfach darauf zurückgehen, dass es ähnliche soziale oder gesellschaftliche Probleme gibt. Auch der gewisse Widerstand, ein wachsender Widerstand gegen die autokratischen Systeme, die man in fast allen Staaten vorfindet oder vorgefunden hat, auch in jenen, die offiziell als sogenannte Demokratien oder Republiken gehandelt werden. Und insofern gibt es durchaus Bezugspunkte, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sind es natürlich die lokalen oder regionalen spezifischen Verhältnisse, die eine Rolle spielen. Insofern ist die Situation in Bahrain nicht dieselbe wie in Jemen oder diejenige in Oman wiederum nicht dieselbe wie in Syrien. Wir dürfen nicht vergessen, alle diese Staaten haben eine große Zahl von jungen Leuten, die keine Arbeit haben und natürlich auch deshalb sehr unzufrieden sind. Ich könnte natürlich sagen, die tun auch nicht jede Arbeit, die eigentlich erhältlich wäre. Aber das schürt dann natürlich auch die soziale Unruhe. Dann gibt es sicher die Korruption, die eine Rolle spielt. Das Gefühl, dass man von in einzelnen Orten von den Herrschern im Grunde genommen betrogen wird oder dass diese ihre Macht missbrauchen. Nicht zuletzt dürften durchaus auch religiöse oder ideologische Argumente im Hintergrund eine Rolle spielen, die zum Teil natürlich dann auch vom Ausland her verstärkt werden können, wie im Fall von Iran, wenn es um Schiiten geht.
Jetzt ist ja Präsident Mubarak in Ägypten schon gestürzt worden, der ja ein großer Verbündeter des Westens war. Auch Saudi-Arabien ist so ein Verbündeter. Der Westen ist also ziemlich besorgt über die Entwicklungen dort. Wie groß ist denn die Gefahr eines Umsturzes der arabischen Königshäuser?
Ja, so das kann man auch einfach nicht sagen, selbst wenn man vor Ort ist. Im Moment scheinen mir diese Königshäuser recht stabil zu sein, trotz aller Gefährdungen, die da sind. Der Ruf nach dem Sturz der Königshäuser, der beschränkt sich auf eine gewisse Schicht innerhalb der betreffenden Bevölkerungen. Im Allgemeinen ist es durchaus nicht so, dass jetzt grundsätzlich das Königtum in diesen Ländern in Frage gestellt wird. Was in Frage gestellt wird, ist die Ausübung der Macht und die Verteilung beziehungsweise auch die Teilung der Macht, dass stärker die Bevölkerung einbezogen wird, also die Bürgerinnen und Bürger der betreffenden Länder in die Entscheidungsfindung und die Entscheidungen selber. Und dort ist sicher Handlungsbedarf in allen diesen Ländern. Ob das Verweigern oder das zu langsame Handeln in dieser Hinsicht am Schluss dazu führt, dass es zu noch gewalttätigeren revolutionären Aufständen kommt, das ist schwer vorauszusagen. Man darf nicht vergessen, Länder wie Saudi-Arabien haben natürlich durchaus die Möglichkeit, dem auch Widerstand zu leisten. Insofern glaube ich nicht, dass da jetzt in absehbarer Zeit sehr schnell ein massiver Wandel eintritt. Ich setze eigentlich eher auf eine gewisse Regeneration, und wenn die Staatsoberhäupter weise sind, dann werden sie hier auch zügig Reformen vorantreiben. Wenn sie das nicht tun, dann könnte es zum Umsturz kommen.
Herr Bischof, lassen Sie uns jetzt über Ihre Arbeit sprechen. Und da gibt es eine neue Regelung. Vor 2 Monaten hat Rom eine neue Gebietseinteilung vorgenommen. Sie stehen jetzt dem Vikariat Südarabien vor, zu dem noch 3 Länder gehören, nämlich Oman, Vereinigte Arabische Emirate und der Jemen mit insgesamt etwa 34 Millionen Menschen. Die Länder Bahrain, Katar und Saudi-Arabien haben sie an das Vikariat Nordarabien abgetreten. Sie kennen aber natürlich beide Vikariate sehr gut. Und so wollen wir jetzt über Ihre Aufgaben sprechen. Dazu gehört natürlich in erster Linie die Betreuung der Christen, die in den Kernländern des Islam leben. Und das sind mehr Menschen, als man vermuten würde.
Ja, durchaus. Wenn man also jetzt das gesamte Gebiet der arabischen Halbinsel nimmt, dann dürften sich die Zahlen, jetzt treffen die katholischen Gläubigen, zwischen 2,5 und 3 Millionen bewegen in allen diesen Ländern zusammengenommen. Natürlich praktisch alles Migrants, also Ausländer.
Und woher kommen die Menschen?
Die kommen vorwiegend von Asien. Das sind die aus den Philippinen, aus Indien, von anderen asiatischen Staaten. Also es geht von Sri Lanka bis Korea. Natürlich dann auch die umliegenden arabischen oder angrenzenden arabischen Länder, die christliche Minderheiten haben, wie Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Ägypten, um diese zu nennen, Palästina. Dann haben wir Gläubige aus der ganzen Welt. Also wir haben einmal bei einem Zensus in der Pfarrei in Abu Dhabi an die 90 Nationalitäten gezählt. Das dürfte sich unterdessen eher noch vermehrt haben, anstatt dass es zurückgegangen wäre. Also insofern sind wir eine international zusammengewürfelte Kirche mit Schwerpunkt indischer Touch und philippinischer Touch.
Bei so vielen verschiedenen Nationalitäten, da kann ich mir vorstellen, dass die Seelsorge da auch vor große Probleme gestellt ist. Mit welchen Anliegen kommen denn die Menschen zu Ihnen? Kommen sie zur Kirche?
Ja, natürlich, es ist eine Herausforderung. Ich meine, das zeigt sich auch dann in der Zusammensetzung der Priester. Und wir versuchen im Rahmen des möglichen Priester aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenem kulturellen Hintergrund bei uns im Einsatz zu haben. Die Anliegen, mit denen die Menschen kommen, also meine primär möchten die einfach einmal ihren Glauben leben und das können sie in den relativ wenigen Pfarreiliegenschaften, die wir in den einzelnen Ländern haben, wo das überhaupt gestattet ist, frei ausüben. Das betrifft das Gebetsleben, das sakramentale Leben. Natürlich kommen dann auch soziale Fragen hinzu, also Menschen, die in Geldnot sind, die in persönlicher Not sind wegen ihrer Ehe oder in Depressionen verfallen. Wir haben zu gewissen Zeiten auch eine relativ hohe Suizidrate gehabt, einfach deswegen, weil Menschen verzweifelt sind wegen ihrer sozialen oder ökonomischen Situation beziehungsweise auch der Erwartungen zu Hause. Ich habe Fälle gekannt, wo Menschen, die hätten heimgehen müssen, es nicht wagten, weil sie nichts heimbringen konnten. Und da ist natürlich dann auch der Seelsorger gefragt, weil er nicht da, natürlich bräuchten wir eigentlich auch Psychologen und Psychiater, die haben wir nicht immer zur Hand, dann ist es sehr oft der Priester, der hier dann einspringen muss. Oder qualifizierte Laien, die das als Volontärsdienst tun im Rahmen des Möglichen.
Mit Eheproblemen meinen Sie, dass die Menschen, die Männer, so lange von ihren Familien getrennt sind?
Ja, Eheprobleme gibt es vor allem deshalb, weil ja viele Familien geteilt sind. Dass zum Beispiel nur der Vater hier arbeitet, also der Ehemann, und die Familie ist zu Hause. Es gibt auch Fälle, wo es umgekehrt ist, dass die Mutter oder die Frau hier arbeitet, um die Familie zu Hause zu unterstützen. Und da kann man sich ja vorstellen, welche Belastungen auf solche Menschen sind, die eine strenge Arbeit zu verrichten haben, oft wie Sklaven behandelt werden und ja keinen Zölibat versprochen haben, sondern eigentlich in einem geregelten Eheleben sein sollten, dass das zu ungeheuren Spannungen und auch zum Teil zu Katastrophen führt und zu Zerwürfnissen und zum Zerbrechen auch von Ehen, können wir verstehen. Und es gibt hier oft nichts anderes, als dass man helfen muss, was zu heilen ist, noch zu heilen oder dort Unterstützung zu gewähren, dass nicht die Verzweiflung zu sehr um sich greift, auch wenn man die Situationen oft eben nicht heilen kann.
Wie viele Kirchen, wie viele Gemeinden gibt es bei Ihnen und wie viele Priester stehen Ihnen insgesamt für die Seelsorge zur Verfügung?
Ja, so wenn ich jetzt da so etwas einen Rundblick machen darf, in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir gegenwärtig 7 Pfarreien mit insgesamt etwas mehr als 30 Priestern, die meistens in Gruppen von 2 bis 7 in den einzelnen Pfarreien wirken. Das hängt dann von der Größe der Pfarrei ab. In Oman haben wir 9 bis 10 Priester, im Einsatz sind 4 Pfarreien. In Jemen sind es 4 Kleinpfarreien, wo je ein Priester tätig ist. Wenn ich zurückgehe, jetzt in das Gebiet, das unterdessen zu Nordarabien gehört, in Katar gibt es einfach eine Großpfarrei für das gesamte Land. Das sind 7 Priester im Einsatz. In Bahrain sind es 6, auch für das Ganze, den kleinen Staat. Und in Kuwait, da bin ich jetzt im Moment nicht sicher, das dürften dort so um die 20 herum sein, die in 3 bis 4 verschiedenen Pfarreien tätig sind, die eine ganz unterschiedliche Struktur aufweisen. Und dann ist natürlich die Sondersituation in Saudi-Arabien, über die ich mich jetzt hier am Radio nicht speziell äußern möchte.
Verlieren die Menschen eigentlich ihre Bindung zur Kirche im Ausland oder ist es genau umgekehrt, dass sie bewusst die Nähe suchen, weil ja die ganze Umgebung islamisch ist, suchen sie da den Kontakt vielleicht noch mehr?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Ich würde sagen, es gibt vielleicht verschiedene Kategorien. Es gibt natürlich welche, die gleichsam ihren Glauben oder ihre Praxis stilllegen, ähnlich wie das oft in Europa geschieht. Übrigens gerade auch bei vielen Europäerinnen und Europäern ist das der Fall. Andererseits gibt es eine sehr große Zahl, die ihren Glauben und ihre Glaubenspraxis hier intensiviert. Das gilt sowohl für Inder wie für Philippiner. Ich habe mir also schon von Seelsorgern in ihren Heimatländern sagen lassen, die hier auf Besuch kamen, dass ihre eigenen Leute hier aktiver wären als zu Hause. Und ich führe das schon darauf zurück, dass für diejenigen, die also ihre Sache ernst nehmen, gerade deswegen, weil sie ausgesetzt sind in einem Umfeld, das ja nicht ohne weiteres förderlich ist, dass sie gerade deshalb ihr gläubiges Dasein intensivieren und zum Teil auch ihre religiöse Praxis. Also wir haben in allen Pfarreien hier, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, selbst während der Woche intensiven Besuch der Eucharistiefeier. Wir haben sehr viele Gruppen, Gebetsgruppen, die recht intensiv ihr Glaubensleben dann auch zum Ausdruck bringen. Abgesehen davon, dass sie versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten auch auf andere zuzugehen, die in Lebenssituationen sind, die eben nicht so praktizieren können, zum Beispiel Arbeiter in den Labor Camps, wie wir sagen, also diese Arbeitersiedlungen, die in denen die Menschen oft zu Tausenden untergebracht sind und nur begrenzt die Möglichkeit haben, überhaupt zur Pfarrei zu kommen. Da gibt es oft nichts anderes, als wir versuchen, mit Leuten von uns her im Kontakt mit ihnen zu bleiben, um ihnen von außen her ein Stück weit Halt zu geben.
Also die heiligen Messen werden gut besucht. Wie läuft denn so eine Eucharistiefeier ab bei Vertretern aus so vielen Nationen?
Ja,
wie muss man sich das vorstellen?
Die Feier läuft eigentlich ganz normal. Wir haben da keine außerordentliche Liturgie. Wir müssen ja ohnehin schauen, dass die Abfolge der Messen an den intensiven Tagen überhaupt einigermaßen geordnet verläuft. Sie müssen sich einmal vorstellen, dass wir in Abu Dhabi und in Dubai ist es, St. Mary's Church ist es noch intensiver, dass wir vom Freitagmorgen bis Sonntagabend, das ist die intensive Zeit, wenigstens 20 bis 25 Gottesdienste haben in verschiedenen Sprachen. Die meisten davon sind überfüllt und das ist natürlich auch logistisch gesehen eine gewaltige Herausforderung an die Priester und die entsprechende Organisation der Gottesdienste. Wenn wir aber jetzt einmal darauf hinsehen, wie das gefeiert wird, dann muss ich sagen, dass die Leute sehr intensiv dabei sind, mit großer Andacht, sehr aktiv. Da staunen immer wieder gerade auch Leute, die von Europa herkommen, wie die Leute da mitsingen, mitbeten und präsent sind. Insofern ist es eine wahre Freude, hier Gottesdienst zu feiern. Natürlich ist es dann auch ein Sprachproblem. Ich meine, die Verständigungssprache innerhalb der Kirche ist Englisch. Aber wir müssen natürlich schon aus pastoralen Gründen Gottesdienste auch in anderen Sprachen feiern, zum Beispiel Tagalog, die Sprache der Philippiner, oder in den verschiedenen indischen Hauptsprachen, in Arabisch natürlich für die arabischen Christen. Das ist das eine, um nur jetzt die sprachliche Komponente zu nennen. Es gibt dann aber noch die andere Komponente, das ist die Frage der Gläubigen, die den katholischen orientalischen Kirchen angehörig, also Siromalabaren von Indien, Siromalakaren von Indien oder Maroniten, griechisch-katholische und so weiter. Und auch da sind wir in Pflicht genommen, auch wenn wir nicht immer im vollen Ausmaß dem Bedürfnis entsprechen können, das eigentlich angemessen wäre, einfach aufgrund der Platznot oder des Mangels an Priestern.
Herr Bischof, lassen Sie uns jetzt über die Menschenrechte, über Religionsfreiheit sprechen. Es ist bekannt, Christen haben in islamisch geprägten Ländern zumeist nicht die vollen Rechte. Saudi-Arabien ist da vielleicht ein ganz besonders extremes Beispiel. Immer wieder hört man, dass dort selbst das Tragen eines Kruzifixes verboten ist. Wie ist das denn in den Ländern, die Sie zu betreuen haben? Wie kann man dort seinen Glauben leben und was geht prinzipiell nicht?
Ja, also das Herausstellen von Zeichen, das hängt sehr stark am einzelnen Land ab. Wie Sie soeben erwähnt haben, es ist ganz klar, dass zum Beispiel in Saudi-Arabien sichtbare christliche Zeichen nicht offen getragen werden können. Aber wenn jetzt jemand ein Kreuz unter dem Hemd trägt, dann schert sich darum im Allgemeinen heutzutage niemand mehr. Hier in Abu Dhabi zum Beispiel oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten insgesamt ist die Praxis lockerer. Das ist also keine Schwierigkeit, dass jemand am Rückspiegel des Autos einen Rosenkranz mit Kreuz hängen hat. Da wird niemand intervenieren deswegen, oder wenn er auf dem Bord des Autos ein Heiligenbildchen hat und so weiter, um nur ein dieses Beispiel zu nennen. Wenn wir mehr jetzt zu den Bauten kommen, dann gibt es immer die Vorschrift, entweder geschrieben oder wir wissen einfach darum, dass von außen her gesehen ein Bau so gestaltet sein muss, dass keine prägnanten christlichen Zeichen von außen sichtbar sind. In der Regel. Aber selbst dort gibt es an einzelnen Orten eine gewisse Flexibilität.
Das heißt also, eine Kirche ist nicht unbedingt als Kirche sichtbar.
Ja, das, man kann es vielleicht erraten, dass es wahrscheinlich eine Kirche ist, aber die wird also nicht sehr ausdrücklich von außen so wahrgenommen.
Ein Bischof muss heutzutage besonders auch in diesen Ländern, in diesen schwierigen Ländern, ein guter Diplomat sein. Der sind Sie. Sie versuchen auch Verbesserungen für die Christen in diesen Ländern zu erwirken. Hatten Sie da schon Erfolg in den Jahren Ihrer Tätigkeit dort?
Ja, das ist schwierig zu sagen, was jetzt Erfolg bedeutet in diesem Zusammenhang. Natürlich versuche ich herauszuholen, was herauszuholen ist, in geduldiger Verhandlung, in Warten auch, zum Beispiel mehr Raum für unsere Gottesdienste oder Beziehungen zu pflegen, damit auch der Kontakt nicht abbricht oder die Leute wissen, um wen es da geht. Manchmal auch zu erklären, wenn Erklärungsbedarf vorhanden ist über Ereignisse weltweit, meinetwegen, wenn es Unstimmigkeiten gibt, gerade auch in Bezug auf die Christen und so weiter. Da kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber das sind Dinge, die etwa zur Sprache kommen, dort, wo es die Möglichkeit gibt. Dasselbe gilt natürlich auch für die soziale Situation unserer Leute, dass man diskret, aber doch effizient hinweist auf Dinge, die nicht konform sind mit internationalen Regelungen oder entsprechendem Standard und so weiter. Das sehen übrigens durchaus viele der Verantwortungsträger in diesen Staaten auch ein. Aber wie man das jetzt im Einzelnen dann auch ausmünzen kann in sichtbare Erfolge und wer dafür im Schluss verantwortlich ist, ist schwierig zu sagen. Es gibt sicher Verbesserungen, um ein Beispiel zu nehmen, in der Qualität der Labour Camps, weil da auch international Druck gemacht wurde. Es gibt Gesetzgebungen, die Verbesserungen bringen, auch auf anderer Ebene, gerade auch für die Frauen, Expatriates und Einheimische und so weiter. Das ist, denke ich, einfach unser Engagement ein Aspekt, aber sicher nicht einmal immer der wichtigste. Wir versuchen hier in Kleinarbeit das zu tun, was wir etwa können.
Es gibt ja Stimmen in Europa, die fordern, dass man gegen die Diskriminierung von Christen viel lauter protestieren sollte. Sie haben einmal gesagt, wir können umso mehr machen, je leiser wir sind. Gibt es da einen Königsweg oder muss man da individuell auf die handelnden Personen eingehen?
Ja, ich denke schon, dass er das spüren muss, was im richtigen Moment am richtigen Ort angezeigt ist. Ich meine, ich habe ja das damals gesagt und mehrmals in Bezug vor allem auf das größte Land auf der Halbinsel, wo ein lärmiges, forsches Vorgehen zum Beispiel wenigstens von unserer Seite sicher kontraproduktiv wäre, währenddem, wenn wir sehr diskret und ohne großes Aufhebens und Respektierung einiger Kriterien, die wichtig sind, dass wir dort einiges mehr leisten können, als wenn man jetzt großen Lärm macht. Andererseits bin ich durchaus der Meinung, gibt es Situationen, wo es angezeigt ist, dass vor allem diejenigen, die sich frei äußern können, von außen her ihren Finger erheben. Ich meine, wenn meinetwegen in Irak etwas geschieht oder in Ägypten oder jetzt auch in Syrien oder wo Leute nun tatsächlich auch diskriminiert werden oder vielleicht sogar aktiv verfolgt und physisch das spüren müssen, das sollte die internationale Gemeinschaft auch sprechen. Also da bin ich schon dafür. Nur denke ich, bringt es nicht viel, wenn man ständig nur sagt, ja, auf der arabischen Halbinsel werden Christen verfolgt, weil das in dieser Form ja nur bedingt stimmt. Wir haben Einschränkungen, wir sind an vielen Orten nur begrenzt aktionsfähig wegen der gegebenen Ordnung, das stimmt. Aber wenn man sich einmal in dieses, sagen wir, Gefüge eingelebt hat, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, trotzdem aktiv zu wirken und sozusagen auch den Glauben überzeugend zu leben.
Dennoch gibt es ja in vielen Ländern der Welt ein Erstarken auch fundamentalistischer Strömungen innerhalb des Islams. Gibt es so etwas auch bei Ihnen? Sehen die Einheimischen das genauso mit Besorgnis, wie wir Christen in Europa es tun?
Ja, also erstens ist es durchaus richtig, dass die fundamentalistischen Strömungen innerhalb der islamischen Welt relativ stark werden und sich vor allem auch entsprechend laut gebärden und aktiv werden. Ich muss aber hier immer wieder sagen, Fundamentalismus ist ein weltweites Problem und zwar nicht nur innerhalb des Islams, sondern es gibt ja auch innerhalb der sogenannten christlichen Welt fundamentalistische Strömungen, die zum Glück sich bis jetzt noch nicht im Allgemeinen nicht sich gleich gewaltsam geäußert haben. Aber ich denke, das ist ein Problem, das alle beschäftigt. Wenn ich jetzt zurückkehre zu unseren Ländern, dann kann ich Ihnen versichern, also dass die Entscheidungsträger oder die Regierungen vor dem eigenen Fundamentalismus ihrer, vor dem Fundamentalismus ihrer eigenen Leute genauso Angst haben und zittern, wie das meinetwegen die Europäer tun. Wir dürfen nicht vergessen, die Mehrzahl der Opfer dieser Anschläge, das sind ja Muslime und nicht etwa Christen. Es ist ja nicht so, dass sich jetzt spezifisch der Fundamentalismus nur gegen die Christen wendete, sondern das sind sehr viele, die meisten sogar sind muslimische Opfer anderer Tendenz oder einfach außer mit der Gewalt gegen die Herrschaft, meinetwegen eines Regimes, das man zum Einsturz bringen möchte, in dem oft sinnlos einfach Gewalt angewendet wird. Und davor haben die Regierungen hier durchaus Angst und kämpfen auch dagegen. Es ist nicht so, dass die allgemeine Tendenz wäre, wir müssen die Christen in Schach halten, sondern auch in diesen Ländern gilt, dass die alles aufwenden müssen, um ihre eigenen Leute, Extremisten in ihren eigenen Reihen unter Kontrolle zu halten.
Also ein Appell, fein zu differenzieren und den Islam nicht als einen monolithischen Block zu sehen, den man einfach den Christen gegenüberstellt, sondern es gibt da viele Strömungen und das ist sehr wichtig auch in Europa zu verstehen. Ja. Herr Bischof, ich will nochmal auf das Alltagsleben zurückkommen. Macht sich der Aufenthalt so vieler ausländischer Gastarbeiter denn auch in den Gesellschaften bemerkbar oder müssen diese christlichen Gastarbeiter gewissermaßen in einer eigenen Parallelwelt leben?
Ja, ich meine, die fallen natürlich ins Auge rein vom Erscheinungsbild her. Ich meine, das sieht man bald einmal gerade hier in den Vereinigten Emiraten, wo ja ungefähr 80% der Bevölkerung nicht Einheimische sind. Da springt das in die Augen, dass es eine Gesellschaft ist, die primär jetzt vom Erscheinungsbild her von den Ausländern bestimmt ist. Wenn wir jetzt auf die Frage des Zusammenlebens kommen, dann ist es schon so, dass die Migranten oder die Expatriates, wie wir die nennen, die Ausländer eher eine Art Parallelgesellschaft bilden innerhalb des Ganzen. Es ist ja auch nicht gewollt, dass sich die jetzt integrieren. Es ist auch nicht gedacht, dass die langzeitlich hier bleiben. Die Tendenz geht eher dahin, sogar die Aufenthaltszeiten zu verkürzen, gerade deshalb, um dem schmaleren Kern der ansässigen Gesellschaft, dass man garantieren kann, dass die nicht gefährdet sind in ihrer Identität. Und wenn das manchmal auch eine Quadratur des Kreises ist, man kann sich natürlich nicht total der ganzen Modernität öffnen und auch Millionen von Ausländern gegenüber und meinen, man könnte völlig bruchlos die Identität wahren, selbst wenn die Ausländer in der Regel jetzt nicht stark integriert sind in die Gebräuche und in den Lebensstil der Einheimischen, die natürlich nach wie vor trotz aller Modernität in ihrem Bewusstsein und in ihrem Gefühl, in ihren Familienbanden noch stark von der beduinischen Vergangenheit her geprägt sind.
In der kommenden Woche beginnt der Weltjugendtag in Madrid. Ist das eigentlich auch für einen Bischof von Arabien ein Thema?
Ja, natürlich. Ich gehe ja selber. Ich werde in der kommenden Nacht verreisen und am Montagabend in Madrid sein, weil auch aus meinem Gebiet eine ansehnliche Schar nach Madrid reisen wird und schon verreist ist. Es sind also aus dem Gebiet der gesamten arabischen Halbinsel mehr als 500 junge Menschen in Spanien in den kommenden Tagen. Und ich gehe also selber hin. Es ist das dritte Mal, dass ich jetzt als Bischof beim Weltjugendtag dabei sein werde. Ich war das erste Mal in Köln und dann in Sydney und jetzt in Madrid, auch als einer der katechetisierenden Bischöfe. Und ich freue mich darauf, diesen jungen Menschen zu begegnen. Obwohl ich hier tätig bin, in diesem Gebiet, hat man mich gebeten, auf Deutsch die Katechesen zu leiten. Das werde ich auch tun, obwohl ich es eigentlich ganz gern gehabt hätte, einmal unsere eigenen Leute begegnen zu dürfen dort in Madrid. Aber ich hoffe, dass das trotzdem möglich ist, dass ich wenigstens denen, die hier von meinem Gebiet hinreisen, dass ich die auch noch sehen kann.
Dann wünschen wir Ihnen eine gnadenreiche Zeit in Madrid, Ihnen und auch den Jugendlichen aus Arabien und natürlich auch alles Gute und Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken auf der arabischen Halbinsel. Und ich darf Sie abschließend noch um den Segen für unsere Hörer und vielleicht für alle Weltjugendtagsbesucher bitten.
Ja, das mache ich gerne. Hier haben wir ja den Brauch, dass die Leute sehr oft nach dem Gottesdienst noch persönlich zum Bischof kommen und einen Segen verlangen, wenn sie ein spezielles Anliegen haben. Und so bitte ich den Herrn, der Herr segne und behüte euch alle. Der Herr beschütze sie und ihre Familien. Der Herr segne euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Bischof Paul Hinder, dem apostolischen Administrator für Südarabien. Zwei Hinweise auf interessante Internetseiten habe ich heute noch für Sie. Auch bei Kirche in Not Deutschland ist jetzt das Facebook-Zeitalter angebrochen. Schauen Sie doch mal rein auf unsere Facebook-Seite. Sie finden dort immer viele aktuelle Meldungen, Berichte jetzt auch vom bevorstehenden Weltjugendtag live von unseren Kollegen, die vor Ort sind und natürlich auch immer wieder Hinweise auf unsere Radio- und Fernsehsendungen. Eine weitere interessante Seite, die jetzt unter einer neuen Adresse zu erreichen ist, ist das Projekt Kinderbibel Online. Die kleine Kinderbibel Gott spricht zu seinen Kindern ist mittlerweile auch in 56 Sprachen im Internet einsehbar, lesbar und ausdruckbar. Vielleicht ein ganz wichtiges Instrument für Priester, Missionare in Ländern, wo es nicht so einfach ist, Bibeln einzuführen. Schauen Sie einfach mal auf der Internetseite von Kirche in Not Deutschland unter kirche-in-not.de. Dort befindet sich auf der rechten Seite ein Link zur Kinderbibel online. Das war's für heute. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Sonntag.